Nach den Glaubenskriegen, agil und klassisch entzaubert. Im Gespräch mit Professor Ayelt Kommus. Du bist Problemlöser? Du willst einer werden? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Auf meinen heutigen Interviewgast bin ich gestoßen, weil er eine ausgezeichnete Studie zum Thema Ökosystemprojekt veröffentlicht hat, die mich sofort angesprochen hat und über die wir noch sprechen werden. Bei unserem Gespräch wurde aber sofort klar, dass Professor Ayelt Kommus noch erheblich mehr mitbringt und eigentlich der perfekte Ansprechpartner für diesen Podcast ist. Ayelt Kommus ist Professor für Organisation und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Koblenz. Er ist Mitinitiator der Modellfabrik Koblenz, er ist Certified Scrum Master bei insgesamt 3 Organisationen, er ist wissenschaftlicher Beirat bei Heupel Consultants und er ist Fachbeirat des Projektmagazins. Da liegt es doch nahe, sich mit Professor Kommus über die VUCA-Welt und über Komplexität, über klassische und agile Methoden und natürlich über Projektmanagement zu unterhalten. Hier mein Gespräch mit ihm. Ich beginne mit meiner Lieblingsfrage. Welches Problem, Herr Professor Kommus, lösen Sie denn?
Welches Problem löse ich? Ich helfe Organisationen, sich so aufzustellen, dass sie besser Probleme lösen können.
Sie sind dann quasi der Metaproblemlöser.
Ich versuche, ein Metaproblemlöser zu sein. So sieht es aus. Ich glaube, dass die Probleme so vielschichtig sind, so schnell sich verändern, dass die wichtigste Fähigkeit eben die ist, nicht ein einzelnes Problem zu lösen, sondern die Fähigkeit zu entwickeln, besser Probleme lösen zu können. Und da versuche ich anzusetzen.
Wunderbar. Wir haben ja gesagt, wir vertiefen uns heute ein bisschen zu den Themen Komplexität, VUCA-Welt, agil und klassisch. Und mein persönlicher Eindruck ist, wenn man heute mit Menschen, die wichtig sind oder sich wichtig nehmen, spricht, dann hört man häufig Schlagworte wie Digitalisierung, digitale Transformation und Agilität. Und man könnte meinen, der gute alte Taylorismus, also die Wissenschaft von der arbeitsteiligen Organisation zur Erzielung maximaler Effizienz sei eigentlich tot. Was meinen Sie? Ist der Taylorismus, der viel gescholtene, ist er denn tot?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht tot ist. Ich glaube, er ist quicklebendig und er lebt überall. Er nimmt nur nicht so viel unserer Aufmerksamkeit momentan in Anspruch. Und er ist vielleicht auch nicht das, worauf wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten, in zum Beispiel der Wirtschaftswissenschaft, worauf wir da fokussiert haben. Aber er ist auf alle Fälle da. Und ich glaube auch, wir brauchen ihn an ganz vielen Stellen. Wir brauchen ihn da, wo wir gut verstehen, was wir tun, wo wir Stabilität haben, da, wo es nicht um Effektivität, sondern wo es um Effizienz geht.
Also Taylorismus immer dann, wenn wir schon wissen, dass wir das Richtige tun, ist aus Ihrer Sicht noch immer das Mittel der Wahl.
Ja, ich denke schon, wir brauchen noch eine Ebene wieder drüber, um kontinuierlich besser zu werden, aber ich glaube, wir können nicht wirklich alles, so wie wir es bei agilen Methoden tun, so sehr ich die agilen Methoden auch schätze, aber wir können nicht wirklich alles jeden Tag vollständig neu in Frage stellen. Wir müssen auch so etwas wie Basisprozesse haben, Standardprozesse, und die müssen im Zweifelsfall einfach erstmal auch laufen und funktionieren.
Gleichzeitig, man spricht nicht drüber, haben wir festgestellt. Sehen Sie denn die Gefahr, dass der Taylorismus in Misskredit gebracht wird, dass vor lauter Agilität und agilen Methoden, dass er auch an den Universitäten an Wert und an Gewicht verliert und vielleicht nicht mehr in dem Ausmaß gelehrt wird, wie wir es brauchen? Ist das eine Gefahr?
An den Universitäten bin ich mir nicht so sicher, vor allen Dingen, wenn ich mir die Lehre da, die sozusagen das Brot- und Buttergeschäft anschaue, wenn ich das mal so nennen darf. Also sicherlich ist momentan ein großer Teil der Aufmerksamkeit auch der Forschung stärker eben auf diese dynamischeren Felder gerichtet, Agilität und so weiter. Aber wenn ich mir anschaue, was eben so auch gerade so die Grundlageninhalte sind, dann reden wir immer über Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, Entscheidungen unter Unsicherheit. Aber wenn wir uns dann nachher die Lösungsansätze anschauen, dann sind das eben oftmals eben doch wieder Modelle, die sehr stark darauf basieren, dass wir schon Parameter vorgeben. Und die typischen Denkansätze, sei es sowas wie BCG-Portfolio-Betrachtung, sei es sowas wie Preisabsatzkurven, viele ja. Modelle und so weiter, basieren eben auch genau darauf, dass wir Dinge beschreiben können, abschätzen können, basieren darauf, dass wir Dinge, ja, zum Beispiel auch als Prozess beschreiben können, funktional zerlegen können und so weiter. Von daher glaube ich, an den Hochschulen in der Lehre, nach meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, ob ich so einen guten Überblick da habe, aber nach meiner Wahrnehmung ist das nicht so, dass das jetzt sozusagen vollständig unter die Räder gekommen ist. Mhm. Was ich wahrnehme, ist, dass an vielen Stellen, gerade auch so in der agilen Community, ja, eine gewisse Euphorie da ist und ja, da gibt's dann so Schlagworte wie Agile Religious oder Scrum Religious, wo wirklich ja sehr stark das auch normativ betrachtet wird. Agil ist gut, alles was nicht agil ist, ist nicht gut. Und das ist meiner Meinung nach zu kurz gesprungen.
Mhm. Ja, da bin ich Ihrer Meinung. Können wir später dann noch vertiefen. Was denken Sie denn, warum ist Agil denn derzeit so in Mode? Warum ist es so in, warum gibt's so viele Agile Evangelisten, wenn man so will.
Ja, also so abgegriffen jetzt auch dieser Begriff wieder ist, ich glaube, dieses VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity, das ist schon ein Thema, was uns momentan bewegt, was viel stärker auch in den Vordergrund drängt und gedrängt ist. Wir sehen eben, wie wirklich Märkte global werden, was auch bedeutet, dass wir globale Angebote liefern müssen. Wir sehen, wie Dinge vernetzt werden, Internet of Things, die vielen Punkte, die wir jetzt im Internet haben, die alle miteinander vernetzt sind. Auch diese wahnsinnige Zunahme an Geschwindigkeit, die wir wirklich einfach auch objektiv feststellen können, dass eben solche Geschäftsmodelle auch wie Facebook oder Instagram und viele andere in so dramatisch schneller Zeit auch wirklich nicht nur selber erfolgreich sind, sondern ja auch unsere Geschäftsprozesse und unsere Ansätze so schnell verändern. Und das bedeutet eben, dass ich als Organisation auch in der Lage sein muss, mehr denn je sehr schnell zu reagieren, sehr schnell eben auch zu verstehen, wo ich meine tayloristischen Prozesse in Frage stellen muss. Ich muss in der Lage sein, neue Produkte, neue Ideen, neue Ansätze zu entwickeln. Und das ganz sicher funktioniert nicht mit tayloristischen Strukturen und vor allen Dingen auch nicht mit tayloristischer Kultur und Führung.
Das heißt, wir brauchen eigentlich beides. Wir brauchen den Taylorismus, weil immer wir wissen, wie es lang gehen sollte, damit wir schlank, damit wir effizient sind. Und immer dann, wenn wir den Kopf ein bisschen über den Tellerrand heben, dann brauchen wir agile Methoden. Kann man das so einfach sagen?
Ja, das wäre zumindest für mich so eine Grundausrichtung. Dann, wenn es um Effizienz Optimierung geht, dann sind wir halt bei tayloristischen Strukturen. Dann sind wir ja auch oftmals so auf dreiviertel Wege zur Automatisierung, denn das, was wir sehr präzise nach tayloristischen Strukturen zerlegen konnten, was wir sehr präzise beschreiben können, das können wir dann ja oftmals automatisieren, dass es sozusagen ganz in die Dunkelverarbeitung geht. Aber immer dann, wenn wir nicht nur effizient, sondern vor allen Dingen effektiv sein müssen, wenn wir uns also nicht fragen müssen, wie wir es besser machen, sondern ob wir überhaupt das Richtige machen, dann geht es auch darum, dass wir, oder dann sind sicherlich die sogenannten agilen Methoden die Methoden der Wahl, weil einfach wir viel schneller in der Lage sind zu reagieren, wir viel früher auch darauf eingehen, ob wir überhaupt in die richtige Richtung marschieren. Und da ist es dann sicherlich angezeigt, agil unterwegs zu sein.
Das heißt aber diese, und das ist jetzt eine Suggestivfrage von mir, diese Fokussierung auf eine Methode zu sagen, Wasserfall ist richtig oder agil ist richtig, ist eigentlich falsch. Wie muss denn die Frage lauten? Offensichtlich kann sie nicht lauten, was ist besser, Wasserfall oder agil. Wie muss man denn die Frage denn drehen?
Nein, meiner Meinung nach muss die erste Frage erstmal sein, was ist jetzt unsere Aufgabenart? Welche Struktur von Aufgabe haben wir hier? Geht es eben um eine Aufgabe, die wir gut verstanden haben, wo wir uns sicher sind, was die Parameter sind, wo wir uns sicher sind, wann wir gut sind? Oder geht es um eine Aufgabe, wo wir einfach nur wissen, wir müssen in irgendeine Richtung uns entwickeln, aber wir können eben selber noch nicht so genau sagen, wo wir hinwollen und wie die Lösung im Detail aussieht. Mhm. Also da sind ja auch die typischen Ansatzpunkte eben um diese Unterscheidung zwischen Komplexität und also zwischen komplex und kompliziert. Ich glaube, das bildet es recht gut ab. An vielen Stellen hilft das zumindest so, die Diskussion ein bisschen zu strukturieren. Mhm. Und da haben wir ja auch die entsprechenden Frameworks. Da wird ja auch viel mit gearbeitet, sei es das Kniffin-Framework von Dave Snowden oder sei es die Stacy-Matrix oder sei es jetzt Rot und Blau von Herrn Woland mit seiner Taylor-Wanne. Das sind ja alles im Endeffekt Ansätze, die in die gleiche Richtung gehen. Ist es komplex oder nur kompliziert?
Mhm. Jetzt haben Sie Modelle angesprochen, die hier im Podcast auch schon ihren Raum hatten. Mhm. Den meisten Menschen, denen ich davon aber erzähle, die haben davon noch nie was gehört. Also die kennen Rot und Blau von Woland nicht, die kennen die Stacy-Matrix nicht und die kennen Knäbe noch am allerwenigsten. Wahrscheinlich, weil man es gar nicht aussprechen kann.
Das ist die größte Herausforderung. Glaub, das ist dann schon im Bereich des Chaos, ja.
Ja, da hat uns Dave Snowden, glaube ich, mit seinem walisischen Kunstwort ein Ei gelegt uns allen. Vielen Dank dafür. Aber jetzt mal für den Praktiker gesprochen, wie kann ich denn erkennen, was für mein Unternehmen oder für meine Situation oder für mein konkretes Problem, mit dem ich gerade zu tun habe, die richtige Methode ist? Ob es Wasserfall oder agil ist oder ob es sogar eine Mischform ist, gibt es Marke, gibt es Signale, die Sie nennen können, die man da heranziehen kann?
Ja. Also ganz sicher, da geben uns ja auch diese drei Rahmenwerke durchaus Hinweise. Gehen wir mal so ein bisschen entlang der Stacy-Logik. Kann ich als Auftraggeber genau beschreiben, was ich eigentlich will? Mhm. Weiß ich wirklich, was ich will? Kann ich widerspruchsfrei und klar sagen, worauf es mir ankommt und was ich von dem Produkt erwarte? Ja. Das ist der eine wichtige Parameter. Der zweite wichtige Parameter ist sicherlich die Fragestellung, kann ich als Realisierer im Voraus beschreiben, wie ich vorgehen werde? Habe ich die Methoden, habe ich die Werkzeuge im Griff? Habe ich eine Planungssicherheit, habe ich eine Steuerungssicherheit? Werden meine Prognosen, wann ich was liefern kann und vielleicht auch, dass ich verstehe, wo die Herausforderungen sind, sind die sicher, werden die so eintreffen? Das sind mal zwei ganz wichtige Parameter. Und das dritte ist dann sicherlich auch nochmal so die Dynamik. Wie schnell verändern sich die Dinge? Mhm. So, und wenn ich jetzt in einen Bereich komme, wo, und das ist eben heutzutage, was heißt ja doch auch wirklich heutzutage in dieser VUCA-Welt, schneller als es uns lieb ist, wenn ich meine vielleicht beschreiben zu können, was ich will, aber ich kann es mit ein bisschen Nachfrage dann doch nicht. Wenn ich nicht sicher sagen kann, wie ich es realisiere und wenn ich sehe, dass eine hohe Veränderung dabei ist, dann bin ich eben nicht nur im Komplizierten, sondern dann bin ich im Komplexen. Und im Komplexen habe ich eben die Konstellation, dass ich auch Zusammenhänge nicht mehr sauber beschreiben kann. Ich kann nicht mehr sicher prognostizieren. Und daraus resultieren dann eben eine Vielzahl von Konsequenzen. Zum Beispiel ist langfristige Planung im Detail nicht nur unnötig, nicht nur Verschwendung, Waste, wie wir im Lean sagen würden, sondern langfristige Planung im Detail ist dann sogar ein Hemmschuh, hält uns davon ab, zu erkennen, dass wir neu denken müssen auf dem Weg, dass wir nochmal Dinge verproben müssen und deswegen eben im Komplexen die agilen Methoden mit den allseits bekannten Namen wie Scrum, Kanban, Design Thinking, um mal ein paar zu nennen. Ja. Und im Komplizierten sind wir dann vielleicht beim Tayloristischen oder wenn wir es aufs Projektmanagement beziehen, bei dem Plangetriebenen oder Big Design Upfront. Da können wir eben, weil wir es wirklich können, sinnvoll Detailplanung im Voraus machen.
Mhm. Jetzt stelle ich an der Stelle meine Erfahrung im Konzern dagegen. Es mag sein, dass ich nicht in den allerinnovativsten gearbeitet habe, aber ein Phänomen, das ich häufig beobachtet habe, war, dass man im Zweifel so getan hat, als wäre es ein Projekt, das upfront von Anfang bis Ende geplant werden kann. Und man hat sich dem schlicht nicht gestellt, dass man es vielleicht nicht beschreiben kann, weil man es auch ja vielleicht als Schwäche verstanden hätte, im Unbestimmten zu arbeiten. Ist das ein Phänomen, das nur ich so kenne oder passiert das öfter?
Nein, ich befürchte, dass das eben sehr verbreitet ist. Die Arbeit im Komplexen erfordert Demut.
Ja.
Demut einzugestehen, hier habe ich etwas nicht zu 100% im Griff. Demut in dem Sinne, dass ich auch sagen muss, hier kann ich dir keine Detailplanung geben, hier können wir gemeinsam arbeiten, aber wir können nicht alles im Detail vorhersagen. Und daraus resultieren so viele Dinge, die auch eben wieder diese tayloristische Logik gehen, dass sich klassisch geprägte Organisationen sehr schwer damit tun. Kennzahlen verlieren an ihrer Bedeutung. Mhm. Der Einkauf hat Schwierigkeiten in der Hinsicht, dass er nämlich zum Beispiel seine liebgewonnenen Werkverträge mit sehr detailliert beschriebenen Leistungen einfach nicht mehr so ohne weiteres einsetzen kann. Mhm. Planungssysteme geben uns nicht mehr die oftmals Scheinsicherheit, aber die Sicherheit und die Detailliertheit, auf der Systeme beruhen, also Systeme, die eben auf dem, wie es so schön heißt, Polieren der Nachkommastelle basieren, die funktionieren dann nicht mehr. Und in manchen Organisationen muss man schon ganz schön mutig sein und ein ganz schön breites Kreuz haben, um zu sagen, das ist ein Thema, wo ich der Meinung bin, ich habe das nicht im Detail im Griff. Mhm. Ich bin zuversichtlich, dass ich da eine gute Lösung finden werde, beziehungsweise wir eine gute Lösung finden werden. Aber es ist eben Unfug, jetzt im Detail zu planen auf längere Zeit. Mhm.
Also ich denke jetzt ganz konkret an meine Vergangenheit im Konzern und ich würde sagen, ja, ich glaube, dafür braucht man ein sehr breites Kreuz oder man sagt es gar nicht.
Ja, aber also problematisch ist eben, wir waren ja eingestiegen über, was ist jetzt, ist sozusagen Taylorismus böse oder nicht böse und ist agil super oder nicht super. Ja. Ich glaube, problematisch wird es immer, wenn ich mich sozusagen in der falschen Domäne befinde, aus Sicht der Werkzeuge heraus.
Ja, ja.
Das ist im, wenn wir im komplizierten, mit agilen Methoden arbeiten, dann sind wir nicht so effizient. Das heißt, wir brauchen vielleicht länger als nötig, wir haben höhere Kosten als nötig. Man stelle sich vor, wir haben vielleicht, ich denke da immer an so Standardprodukte wie, wir kennen das ja von vielen Einzelhändlern, dass sie dann viele Märkte hinstellen, die wirklich ziemlich baugleich aussehen. Und das wäre für mich ein typisch kompliziertes Unterfangen. Und wenn da der Bauunternehmer jetzt sagt, ja, mal schauen, jetzt baue ich dir so ein Ding, wie ich schon 20 von der Sorte gebaut habe, aber ich kann dir nicht sagen, wie lange das dauern wird. Ich weiß auch nicht, was es kosten wird und wann wir fertig sind und wie wir genau vorgehen. Das müssen wir alles mal auf den Weg sehen. Okay. Dann sage ich halt als Auftraggeber, ja, wieso? Was soll das? Und ich hätte aber gern eine Planung und ich würde auch gerne Preise vergleichen und so weiter. Also sprich, das ist der Grund, warum wir durchaus eben auch klassisch plangetrieben im Komplizierten arbeiten sollten. Im Komplexen sind die Konsequenzen aber im Zweifelsfall noch viel weitreichender. Das sind dann eben Schwierigkeiten, wie dass wir zum Beispiel überhaupt nicht das liefern, was der Kunde haben möchte. Das sind Schwierigkeiten wie, dass wir lange Zeit gar nicht wahrnehmen, dass wir nicht vorwärts kommen, dass wir Lösungsräume zustellen und derartige Themen. Mhm. Eben genau, dass wir nicht effektiv sind und vielleicht sehr lange rumdoktoren mit dem falschen Ansatz und vor allen Dingen auch nicht die Erkenntnis da ist, dass wir nicht vorwärts kommen.
Ja. Und wenn Sie sagen, wir produzieren Produkte, die der Kunde nicht braucht, dann denke ich ganz offen an interne Entwicklungsprojekte von Software. Also in meiner Vergangenheit, ich glaube, das war das häufigste Phänomen, das da reinpasst, nämlich da gibt es eine Anforderung, die ist unspezifisch, man macht ein Riesenprojekt und am Schluss kommt was raus, das hat viel Geld gekostet, wahrscheinlich Millionen und keiner will es. Nur intern lässt sich das nicht so gut sagen, wie der, und der externe Kunde wird es dann wahrscheinlich um die Ohren hauen.
Aber ja, das vielleicht Ich habe in meiner Vergangenheit, da haben wir unter anderem mal im SAP-Umfeld, haben wir Untersuchungen durchgeführt, yeah, welche Modifikationen wie oft genutzt wurden. Und das war sehr, sehr aufschlussreich und sehr teilweise unterhaltsam zu sehen, was alles an Modifikationen und an Sonderapplikationen praktisch gar nicht mehr benutzt wurde oder nur äußerst selten.
Yeah.
Und das sind eben auch genau solche Konsequenzen.
Jetzt sehen wir ja, dass auf der einen Seite es diese Differenzierung bräuchte, auf der anderen Seite schreiben sich ganz viele Unternehmen, die modern sein wollen oder auf dem Weg dorthin sind, Agilität auf die Fahnen. Agilität bedeutet ja auch, dass man weniger langfristig plant, es bedeutet kürzere Zyklen, es bedeutet
dezentralere oder dezentrale Entscheidungen. Wie kann denn das aus Ihrer Sicht mit den gewachsenen Unternehmensstrukturen, mit ihren zentralen Entscheidungsstrukturen, mit Vorständen und mit Aufsichtsräten, wie kann denn das zusammengehen? Geht das überhaupt?
Ich würde gerne noch an einer Stelle, an einer Aussage von Ihnen nochmal einhaken vorab.
Sehr gern.
Sie haben gesagt, weniger langfristige Planung. Meiner Meinung nach ist es weniger detaillierte langfristige Planung.
Ja.
Auch im Agilen gilt, also auch im Agilen wird geplant und auch langfristig. Nur da ist die Zielsetzung eben, dass der Plan möglichst klar, aber nicht unbedingt detailliert ist.
Ja.
Und es gilt eben auch dieses typische Planen ist alles, aber der Plan ist nichts.
Mhm.
Also geplant wird sehr wohl. Und das ist auch, glaube ich, sehr wichtig. Das ist auch vielleicht eins der ersten Missverständnisse. Also auch im Agilen wird geplant. Und gerade dieser gemeinsame Prozess des Planens ist auch durchaus Identitäts- und auch durchaus, wie soll ich sagen, identitätsstiftend und gibt auch durchaus Orientierung da, wo Dinge eben nicht beschrieben werden können.
Mhm. Okay.
Als gemeinsamer Prozess.
Ja, da aus meiner Vergangenheit als Controller halte ich dagegen. Ich glaube, es wäre auch im telleristischen Umfeld klug, weniger detailliert zu planen, weil wie ich heute sehe, ist das, also wir haben das immer genannt, ein bisschen despektierlich Planbuchhaltung. Wenn ich im gleichen Detail plane, wie ich dann später buche, das erzeugt unglaublich viel Aufwand und eine große Verliebtheit in den Plan, aber keinen echten Mehrwert. Also ich glaube, weniger detailliert planen dürften wir alle. Es scheint nur so zu sein, dass viele schlecht damit umgehen können.
Da haben sich, glaube ich, einige Systeme sozusagen selbstständig gemacht und es ist eben oftmals einfacher, etwas sehr Detailliertes vorzulegen, als etwas Durchdachtes.
Mhm, Ja, wahrscheinlich ist das so. Und wie gehen wir jetzt mit diesem Missverständnis aus Ihrer Sicht um zwischen dem Wunsch, agil zu werden und gleichzeitig Strukturen, die starr sind, die zentralistisch sind, die ja auch von Institutionen und von einem recht rigiden Aktiengesetz auch mitbestimmt sind?
Ja, das ist wieder ein Punkt, wo ich sehr vorsichtig bin. Ich habe sehr viel auch in stark regulierten Branchen gemacht, zum Beispiel in der Pharmaindustrie. Man muss, glaube ich, sehr vorsichtig sein, wenn das Argument kommt, wir können nicht agil sein, weil Regulierungsvorgaben das verbieten. Oftmals ist es die Ausgestaltung.
Mhm.
Aber zur Frage nochmal. Ich nehme momentan wahr, dass durchaus momentan in den verschiedenen Unternehmen auf den unterschiedlichsten Ebenen das Thema Wahrnehmung findet. Ich habe in den letzten Quartalen so viel wie noch nie spannende Workshops wirklich mit der obersten Führungsebene durchgeführt, wo wirklich zumindest dort verstanden wird, wir müssen Dinge verändern. Es wird durchaus dort auch gesehen, dass oftmals so eine Pseudo-Exaktheit und so eine Planverliebtheit nicht zielführend ist. Und was ich auch wahrgenommen habe, ist, dass eben nicht nur Offenheit dafür da ist, sondern dass man auch versucht, wirklich zu verstehen, wie sieht Management in dem Bereich aus? Weil natürlich jetzt auch das Management die Herausforderung hat, es soll ja natürlich nach wie vor eine Aufgabe wahrnehmen. Das mag jetzt Neudeutschland eher Leadership als Management sein, aber was bedeutet das? Und deswegen großes Interesse auch zum Beispiel, wie funktionieren agile Planungsmechanismen, wie funktionieren die Mechanismen da? Und gerade jetzt übrigens auch in Österreich einen Workshop gehabt, wo wir auf verschiedenen Ebenen diskutiert haben und es war spannend zu sehen, wie die erste Führungsebene durchaus sagte, ich wünsche mir mehr Dynamik von meiner mittleren Führungsebene und die mittlere Führungsebene sagte dann, wenn wir doch nur dürften. Also da hilft es dann vielleicht auch oftmals miteinander zu sprechen.
Mhm.
Ein weiterer Punkt ist eben der, dass eben auch das mittlere Management auch Unterstützung dabei braucht, diese Rolle neu zu interpretieren. Das mittlere Management ist nämlich oftmals, Herr Löscher sprach ja früher mal von der Lehmschicht des mittleren Managements.
Der Siemens-Löscher.
Ja, genau, der Siemens-Löscher. Auch ein Landsmann von Ihnen, wenn ich
das
richtig weiß. Der Herr Löscher von Siemens, genau, der sprach von der Lehmschicht des mittleren Managements, wenn ich es richtig erinnere und einordne. Und ich glaube, da ist viel dran. Nur teilweise wird eben auch nicht gesehen, dass die Lehmschicht nicht nur lähmt, also Lehm, der lähmt, sondern eben auch stabilisiert. Mhm. Und jetzt sind halt die verschiedenen Aufgaben oder die verschiedenen Erwartungen an das mittlere Management. Auf der einen Seite sollen sie jetzt bitte die Agilität, die oftmals gerade von der Unternehmensleitung vorgegeben wird, sollen die jetzt bitte umsetzen, aber auf der anderen Seite sollen sie bitte noch die alten Tugenden erfüllen, dass sie nämlich das Unternehmen stabilisieren. Mhm. Und das heißt, da benötigen wir jetzt sicherlich auch einfach viel Auseinandersetzung im Sinne von mit dem Thema sich auseinandersetzen, viel Unterstützung, um diese Rolle neu zu interpretieren.
Ich halte das für sehr herausfordernd, weil schauen wir in die Konzerne rein, dort gibt es ja noch immer ganz, ganz viele Experten, die unabsichtlich zu Führungskräften wurden. Mhm. Also aus der Überlegung, der beste Facharbeiter ist die ideale Führungskraft. Mhm. Und wir sind er ja erst dabei, diesen Gedanken zu überwinden, und in vielen Organisationen haben wir das noch gar nicht geschafft. Und jetzt kommt auf diese Menschen, die ja heute schon ja zum Teil stark gefordert, zum Teil auch schon überfordert sind, noch eine weitere Herausforderung zu, nämlich zu differenzieren, ob sie jetzt in der aktuellen Situation gerade klassische Führung mit Delegieren und Anweisen brauchen oder ob sie agil arbeiten sollen. Also ganz, ja, ganz, ganz direkt gefragt, überfordern wir da nicht viele, viele Menschen?
Ja, ja, also das ist sicherlich ein sehr guter Punkt. Wir sprechen ja momentan, ist ja auch so ein Schlagwort, wir sprechen ja momentan immer von beidhändiger Führung. Mhm. Also das heißt eben genau das, wir sollen kontextabhängig bitte sowohl mit der agilen Hand wie auch mit der rigiden, strukturierten Hand führen können. Und ich teile da Ihren Pessimismus. Ich glaube auch, dass es eben Persönlichkeitstypen gibt. Und im Endeffekt müssen eben auch die Persönlichkeitstypen passen zu den Aufgaben. Vielleicht tut sich da jetzt aber auch genau wiederum eine Lösungsrichtung auf über das, was wir eingangs gesagt haben. Es gibt nach wie vor Aufgaben, die stärker tayloristisch geprägt sind. Mhm. Der Herr Wardley mit seinen Wardley Maps hat das sehr schön dargestellt. Er argumentiert ja ungefähr so, dass er sagt, auch ein komplexes und innovatives Produkt hat durchaus Anteile, die eben nicht so innovativ sind, wo wir auf etabliertere Technologien zurückgreifen. Mhm. Mhm. Also zum Beispiel die absolut hippe, innovative neue App, die einen vollkommen neuen Denkansatz hat, irgendwelche neuen Sichten auf das Thema hat, aber die am Ende des Tages dann ja auch auf einem Server laufen muss, irgendwo die eine Stromversorgung benötigt, die vielleicht irgendwo eine vielleicht sogar klassische Callcenter-Prozesse und derartiges benötigt. Mhm. Und dann kommen wir auf einmal zu so einer Art Projekt- oder Produktstückliste, die wir klassifizieren können danach, wie komplex oder kompliziert, wie agil oder klassisch die Aufgaben sind. Und vielleicht ist das ja auch ein Lösungsansatz, dass wir entsprechend dann auch die Führungstypen dort passend zuordnen. Mhm,
mh. Bedeutet aber, wenn ich das weiterdenke, bedeutet das aber auch, dass wir mobiler werden müssen. Also Menschen, die gerade im mittleren Management lange auf ihren Posten sitzen bleiben, kann es dann nur geben, wenn die Aufgabenbereiche agil oder eben strukturiert und tayloristisch bleiben.
Ja, und das, was ich da raushöre, dem folge ich unbedingt. Natürlich, die Zeiten sind einfach schneller geworden. Ich glaube, das sehen wir einfach, wenn wir schauen, wie schnell sich die Märkte verändern, wie schnell sich die relevanten Erfolgskriterien verändern. Und die Zeiten, dass schon mein Großvater bei dem Unternehmen war, mein Vater und jetzt ich und wir alle praktisch im selben Bereich. Ich glaube, das löst sich immer weiter auf. Und man muss ja auch sehen, dass wir nicht nur eine hohe Dynamik haben, sondern ein Thema haben wir noch gar nicht so angerissen. Momentan ist ja alles das, was agil ist, auch sexy und wird entsprechend hochgewichtet, gewertet. Das ist ja auch so dieses Thema der bimodalen Organisation in der IT oder Two-Speed-IT, was ja viele Unternehmen inzwischen schon wieder aufgegeben haben, in dem Sinne, weil sie einfach sagen, es führt sonst zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft.
Das ist, wenn wir auf die IT zu sprechen kommen, so ähnlich wie IT-Entwicklung und Betrieb. Also das eine ist sexy und das andere ist ein langweiliges Handwerk, zumindest aus der Außensicht. Mhm. Die ITler selber sehen es anders. Das heißt, sehen sie das Problem, dass agil dann Talente anzieht und alles das, was strukturiert ist, einfach unattraktiv, unsexy und ja, wenig geschätzt ist?
Und mit dieser Frage endet der erste Teil meines Gesprächs mit Professor Ayelt Kommus. Den zweiten Teil mit der Antwort auf diese Frage gibt es in wenigen Tagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du besser verstehen möchtest, wie andere Menschen ticken, was ihnen wichtig ist und wie du sie ansprechen solltest, damit sie das tun, was du möchtest, dann hol dir gleich jetzt meinen kostenlosen Persönlichkeitstest. Du findest ihn unter georgjocham.com/test. Mit dem Test verstehst du dich selber und andere Menschen besser und du wirst damit in der Lage sein, deine Abteilung oder das Team für dein nächstes Projekt optimal aufzustellen. Hier nochmals der Link, georgjocham.com/test. Alle Infos zu dieser Episode gibt's wie immer in den Shownotes und die findest du unter georgjocham.com/podcast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und bis zum nächsten Mal.